HR Info. Politik.
Rechtsextremismus in Deutschland. Seit dem Mord an Walter Lübcke und dem Geständnis des mutmaßlichen Täters, ein Neonazi, ist die Diskussion darum voll entbrannt. Wird diese Szene nach wie vor unterschätzt? Darüber möchte ich heute sprechen und auch über die Fragen, wo sind die Schwachstellen im Kampf gegen Rechtsextremismus und was wird getan, um die Gesellschaft davor zu schützen? Mein Name ist Anne Bayer. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in seinem Haus in Wolfhagen bei Kassel ist scheinbar aufgeklärt. Der Neonazi Stefan Ernst hat gestanden, den Politiker in seinem Haus erschossen zu haben. Über seine Motive schweigt er, sagt nur so viel, er habe das alles alleine gemacht. An diesem Geständnis zweifeln viele, auch Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Wir werden intensiv weiterarbeiten, ob es Mitwisser gab oder sogar Mittäter. Wir werden auch intensiv aufklären, in welchem Umfeld sich der mutmaßliche Täter in der letzten Zeit und in den letzten Jahren bewegt hat.
Scheinbar zu Recht, denn mittlerweile wurden tatsächlich zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Und damit ist es noch unrealistischer geworden, dass Stefan Ernst diesen Mord alleine durchgezogen hat, so wie er es behauptet hat. Darüber habe ich mit dem Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit gesprochen. Er ist Publizist, Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher zu den Themen Rechtsextremismus und Neonazismus. Zuletzt ist von ihm das Buch erschienen, Das Netzwerk der Identitären, Ideologie und Aktionen der Neuen Rechten. Herr Speit, wie glaubwürdig ist denn dieses Geständnis des Tatverdächtigen?
Ich wäre da wirklich sehr vorsichtig. Das Geständnis, das uns jetzt bekannt ist, ist ja eben nur in Teilen bekannt. Wir wissen ja noch gar nicht genau, was er alles gesagt hat. Und es stellt sich eben wirklich die Frage, ob er alleine gehandelt hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er gesteht und gleichzeitig auch versucht, andere Personen zu schützen.
Welche Infos gab es denn im Vorfeld über diesen mutmaßlichen Täter?
Ja, das ist der Grund, warum ich so skeptisch mit der Aussage bin, beziehungsweise mit seinem Geständnis. Dieser Mensch ist über Jahrzehnte in der militantesten Szene der Bundesrepublik radikalisiert worden. Er war lange bei Blatt und Anna, zumindest wird das immer weiter so kolportiert und soll eben auch zu dem bewaffneten Arm Combat 18 mit dazugehört haben, in irgendeiner Weise Kontakt gehabt haben. Da ist noch vieles nicht ausrecherchiert, aber alleine, dass diese Namen fallen, deutet an, dass das jemand ist, der eben wirklich in der radikalsten Szene des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik jahrelang verankert war. Und da lernt man natürlich auch, wie man sich in politischen Situationen verhält, auch natürlich gegenüber der Polizei.
Aber warum gelingt es dann nicht, wenn man so viele Informationen eigentlich vorher schon hatte, diese dann auch zu bündeln und eigentlich schon im Vorfeld dementsprechend auch zu handeln?
Ich wäre sehr vorsichtig mit der Bewertung, dass die Polizei auf dem rechten Auge blind ist. Tatsächlich kann man schon wahrnehmen, dass nach dem NSU, der sich ja zufällig selbst enttarnt hatte, man wollte zwei Bankräuber stellen und fand dann eben das NSU-Kerntrio, Uwe Mundlos, Uwe Bernhard und Beate Zschäpe. Danach ist tatsächlich in den Sicherheitsbehörden etwas geschehen. Aber man hat den Eindruck, sie sehen jetzt mehr, aber sie können es nicht richtig wahrnehmen. Hier scheint es in der Analyse Schwierigkeiten zu geben. Und offensichtlich, gerade auch beim hessischen Verfassungsschutz, gab es ja auch widersprüchliche Aussagen, ob sie überhaupt noch Informationen über die Person hatten oder nicht. Und es ist ja gerade auch noch immer sehr strittig, inwieweit diese Person bis heute sozusagen engste Kontakte in diese Szene hatte.
Also würden Sie sagen, hat man die Gefahr, die jetzt auch konkret nochmal von Stefan E. ausging, unterschätzt? Oder ist man einfach, wie der CDU-Abgeordnete Michael Brandt es sogar in einer Mail formuliert hat, in den letzten Jahren feige abgetaucht?
Ich befürchte, man hat dieses Netzwerk Blatt und Anna tatsächlich eben nicht so intensiv weiterverfolgt, wie man es hätte tun sollen. Blatt und Anna ist zwar 2000 verboten worden, aber es hat immer wieder Indizien gegeben, dass diese Strukturen, diese personellen Netzwerke weiter bestehen würden. 2014 ist Combat 18 wiederbelebt worden. Und hier hat man echt den Eindruck, dass die Behörden da entweder nicht hingeschaut haben oder etwas nicht wahrgenommen haben. Und man muss auch sagen, aus der Erfahrung des NSU ist es auch gut möglich, dass sie die Öffentlichkeit nicht so sehr informieren wollten, die Sicherheitsbehörden, weil eventuell wieder V-Leute gedeckt werden müssten.
Also diese Gruppe Blood and Honor, wie viele Leute sind da ungefähr dabei und wie gefährlich sind diese Menschen?
Tatsächlich können wir dort keine genauen Zahlen sagen, weil sie eben sehr klandestin arbeiten. Aber wir haben eben auch in der Bundesrepublik beispielsweise auch eine Auseinandersetzung in Schleswig-Holstein, unter anderem mit Combat 18 Pinneberg gehabt, die auch 18 auch eben nochmal im Namen mitführte. Und hier ist die Polizei eingeschritten, weil die schon Waffen gehortet hatten. Und das Verbot ist ja auch nicht ohne Grund erfolgt, weil sie eben tatsächlich sich selbst als klare Nationalsozialisten eigentlich verstehen und eine unglaublich elitäre Struktur haben.
Und inwiefern hat dann tatsächlich Stefan E. da mitgemacht? Was weiß man darüber?
Wir wissen, dass er zumindest in den 90er Jahren dort sehr tief involviert gewesen sein soll, eben auch in der Kasseler Szene insbesondere. Aber tatsächlich besteht zurzeit eine Recherchelücke bzw. ein großes Fragezeichen, inwieweit diese Kontakte dann auch noch bis heute bestanden haben. Es gibt eine Auseinandersetzung zurzeit über ein Bild, das Ihnen zeigen soll, vor ein paar Monaten noch bei einem Rechtsrockkonzert, wo am Rande sozusagen diese Gruppe sich wieder getroffen hat, um vielleicht Absprachen zu treffen.
Und da wird darüber gestritten, ob er da tatsächlich dabei war?
Ja, es gibt von dem WDR-Magazin Monitor ein Gutachten zu dem Bild, das sagt, ja, das ist diese Person. Dann hat es Aussagen gegeben aus der rechten Szene gegenüber dem Spiegel, wo angedeutet worden ist, nein, er war nicht dabei. Die Redaktion von Monitor hat daraufhin nochmal ein zweites Gutachten eingeholt und dieses Gutachten sagt nicht wahrscheinlich, dass er die Person auf diesem Bild ist. Und so weit sind wir gerade.
Von den Nachbarn wurde er ja als ganz netter, zuvorkommender junger Mann beschrieben, auch Familienvater. Wie passt sowas zusammen? Ist das typisch?
Das ist Strategie dieser militanten Szene. Sie haben ein klares Feindbild, aber sie möchten natürlich bei der deutschen Bevölkerung, und zwar bei der Bevölkerung, die sie als deutsch definieren, natürlich ankommen und geben sich sehr große Mühe. Es hat mal ein Konzept gegeben, das hieß national befreite Zonen, wo beispielsweise genau das erwähnt worden ist, dass man eben alten Damen über die Straße helfen sollte, hier die Tasche tragen sollten, junge Mütter sollten unterstützt werden. Natürlich alles nur im Kontext, wenn sie auch wirklich Deutsche sind, nach ihrer Definition. Also diese Mischung zwischen brav, bieder und terrormilitant ist ganz klassisch.
Herr Speitz, Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren mit der rechtsextremen Szene allgemein. Der Mord an Walter Lübcke ist jetzt leider kein Einzelfall. Wie viele Menschen sind denn seit der Wiedervereinigung von rechtsextrem motivierten Menschen ermordet worden?
Zivilgesellschaftliche Initiativen und einzelne Medien gehen davon aus, dass wir ca. 200 Menschen haben, die seit 1989 von rechtsextremen oder rassistisch motivierten Tätern getötet worden sind. Die offiziellen Zahlen liegen um die 80. Das heißt, das sind die Zahlen, die sozusagen das Bundesinnenministerium annimmt, dass das tatsächlich Personen sind, die eben durch rechte oder rassistisch motivierte Täter umgekommen sind. Und alleine diese Zahlen, diese Spannung dazwischen deutet eben auch an, wie hart die politische Auseinandersetzung hier um die Definition ist, wann jemand Opfer rechter Gewalt ist.
Und wer wird Opfer rechter Gewalt?
Ja, ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen irritiert, als der Bundesinnenminister sich in der ersten Pressekonferenz hinstellte und dort sinngemäß von einem Angriff auf den Staat, von Zeitenwende wurde da gesprochen.
Sie meinen jetzt in der Pressekonferenz zum Mord von Walter Lübcke?
Ja, Lübcke. In dem Kontext konnte man raushören eigentlich, dass da so eine Art Hierarchisierung der Opfer stattfindet. Tatsächlich sind eigentlich fast täglich Menschen mit Migrationshintergrund in irgendeiner Weise bedroht oder werden auch tatsächlich angegriffen. Sinti und Roma sind Personen, die immer wieder zu dem Feindbild schlecht hinhören, aber auch Obdachlose und Langzeitarbeitslose, die von Rechten angegangen werden. Also mich hat da so ein bisschen gestört, dass da wirklich eine Hierarchisierung von Opfern zweiter und dritter Klasse indirekt stattgefunden hat. Jetzt hat es einen Regierungspräsidenten getroffen. Ich habe das jetzt auch öfter schon gehört und schon redet man eben von Fanal und Angriff auf den Staat. Entschuldigung, jeder Angriff auf einen Menschen, der in Deutschland lebt, ist auch ein Angriff auf den Staat.
Jetzt ja, wie Sie gesagt haben, die Politiker sind in großer Aufruhr und werden auch diese Tage nicht müde zu betonen, dass die Sicherheitsbehörden der rechten Gewalt ernster entgegentreten müssen. Allen voran, unsere Bundeskanzlerin hat auch bei dem Evangelischen Kirchentag nochmal darauf hingewiesen, dass man den Anfängen sozusagen wehren müsse.
Und es muss in den Anfängen bekämpft werden und ohne jedes Tabu, sonst haben wir eine vollkommener Verlust der Glaubwürdigkeit.
Wie bewerten Sie solche Aussagen?
Es hat ein bisschen was Rituelles. Das erleben wir immer wieder, wenn es tragische Morde gegeben hat durch rechtsextrem motivierte Täter oder eben durch rassistische Täter. Dann kommen so diese stereotypartigen Forderungen und Bekenntnisse. Und man muss hier doch mal sagen, nach dem NSU hat die Bundeskanzlerin versprochen, dass es die offene Aufklärung gibt. Man muss leider einräumen, nein, die Behörden waren da nicht sehr dabei, aufzuklären und sich engagiert zu präsentieren als diejenigen, die jetzt Akten freigeben, die Redemöglichkeiten ihren Mitarbeitern eingeräumt haben. Und das steht ja nun gerade auch wieder im Raum. Ja? Inwieweit beispielsweise NSU-Akten, wo unter anderem Walter Lübcke wohl mit erwähnt worden ist als ein mögliches Opfer, aber auch beispielsweise das Umfeld des ständigen Täters nun auch schon aufgetaucht ist. Inwieweit beispielsweise diese Akten jetzt freigegeben werden in Hessen, ist ja immer noch umstritten. Die sind ja für 120 Jahre gesperrt.
Und auch was die Rolle des Verfassungsschutzes allgemein betrifft, da haben viele den Eindruck, da wird viel beobachtet, aber eigentlich letztendlich nach wie vor wenig gehandelt. Was müsste sich da ändern?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Geheimdienste eben auch mehr parlamentarisch kontrolliert werden sollten und auch mehr in die Pflicht genommen werden müssen, transparent zu sein. Ich weiß, für Geheimdienste ist das natürlich ein inhärenter Widerspruch. Sie sind Geheimdienste und wollen ein geheimes Wissen erstmal haben. Aber tatsächlich, wenn Sie den Anspruch haben, als Struktur ein Frühwarnsystem für die Gesellschaft zu sein, dann müssen Sie bitte sehr auch das, was Sie vielleicht wissen, auch bitte sehr kundtun. Und da mangelt es offensichtlich an Willen, das dann auch zu tun. Und in diesen Fällen, wo es schon zu tragischen Morden gekommen ist, ich meine das jetzt auch im Kontext NSU und jetzt eben auch mit dem aktuellen Mord, ist es doch wirklich unerträglich, auch für die Angehörigen und all den Betroffenen der rechten Gewalt, dass dann man den Eindruck gewinnt, dass da immer noch keine Bereitschaft ist, all sein Wissen für die Aufklärung zur Verfügung zu stellen.
Ich komme immer wieder zu der gleichen Frage. Was müsste sich denn ändern, dass tatsächlich auch rechte Gewalt in dem Maße nicht mehr vorkommen kann?
Es hat ja tatsächlich aus den verschiedenen Untersuchungsausschüssen auch Empfehlungen gegeben, die auch unter anderem für Polizei als auch für den Verfassungsschutz formuliert worden sind. Da ging es dann nämlich genau darum, wie sie besser Daten austauschen können, wie Informationswege besser werden können, aber eben auch, wie mit Informationen umgegangen wird. Und hier muss man wirklich genau nochmal überprüfen, was wird denn da jetzt eigentlich umgesetzt von den Erkenntnissen, die man in den Untersuchungsausschüssen gewonnen hat. Und ein wenig habe ich das Gefühl, dass da wirklich noch viel Arbeit vor den Behörden liegt.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Andreas Speit, Rechtsextremismus-Experte und Publizist.
HR Info. Politik.
Selten gab es aus der Union so viele Statements zum Thema Rechtsextremismus zu hören wie diese Tage. Einer, der sich ganz klar positioniert hat, ist der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion Michael Brandt. Er ist Bundestagsabgeordneter aus Fulda. Er hat in einer Mail seine KollegInnen aufgefordert, nicht länger feige abzutauchen. Herr Brandt, Sie kannten Herrn Lübcke selber gut, waren Parteikollegen beide aus Hessen, waren jahrelang befreundet. Was für ein Mensch war er?
Ja, ich vermisse ihn, das muss ich als erstes sagen. Er war mehr als ein politischer Weggefährte. Er war einfach ein guter Typ, ein guter Charakter. Er war offen, er war zugänglich, er ist auf die Leute zugegangen. Und er hat aus einer christlichen Motivation auch kämpferisch seinen Standpunkt vertreten. Er war ein Konservativer, er war ein christlich geprägter Patriot. Und ich finde, das ist nicht Schlechtes, sondern das ist was sehr, sehr Gutes. Er hat einen feinen Charakter gehabt und er hat auch immer einen Schalk im Nacken. Also auch das geht mir dieser Tage durch den Kopf, dass das Lachen fehlt, dass mancher Hinweis fehlt. Und das macht sehr traurig.
Diese persönliche Betroffenheit, die hört man Ihnen auch an, auch in einer Mail, die Sie jetzt an Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Union gerichtet haben. Da haben Sie nochmal angemahnt, man müsse mehr hinsehen. Was genau steht da drin in dieser Mail?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass wir auch mehr Flagge zeigen müssen als die Demokraten, dass wir auch Gräben überwinden müssen zu anderen, weil es ist natürlich eins wahr, der entschlossene Gegner unserer offenen Demokratie sitzt inzwischen innerhalb der Institutionen der Demokratie und kämpft gegen die offene Gesellschaft. Und es war auch immer eine zentrale Aufgabe der liberalen und der konservativen Mitte in unserem Land, das Abdriften von Teilen der gesellschaftlichen Mitte an die Ränder zu stoppen. Und das tun wir schon länger nicht mehr in ausreichendem Maß. Und das geht im Übrigen auch nicht damit, dass wir die Parolen der Ränder folgen. Damit verstärken wir sie nur, sondern ich glaube, wir müssen sehr klar dieser Hass und der Hetze widersprechen, die seit mehreren Jahren um sich gegriffen hat. Ich bin sehr sicher, dass erst dieser Hass und die Hetze diesen feigen Mord an Walter Lübcke möglich gemacht hat.
Heißt das im Umkehrschluss, die Union hat zu lange geschwiegen, wenn es um das Thema Rechtsextremismus ging?
Die Union hat überhaupt nicht geschwiegen beim Thema Rechtsextremismus. Meine Bemerkung bezieht sich auch nicht allein auf die CDU. Sie bezieht sich im Übrigen auch nicht alleine auf Politik und auf Sicherheitsbehörden, sondern die Gesellschaft insgesamt. Mein Appell ging natürlich an die CDU, CSU, weil natürlich gibt es auch ein Manko. Wir haben uns an vieles gewöhnt, dass Politiker heute Drohmails, Hassmails kommen, Bedrohungen da sind. All das sind Dinge, die man einfach mittlerweile schon als normal empfindet. Und ich glaube, es ist an der Zeit, eine klare Kante zu ziehen und zu sagen, das ist nicht normal. Und wenn die Dinge normal werden, dann zeigt sich eins, dann werden diese Worte auch zu Taten. Und das ist der Appell. Und ich glaube im Übrigen, dass wir alle gefordert sind gesellschaftlich. Wir werden alleine politisch das nicht schaffen, auch nicht allein mit Sicherheitsbehörden, sondern es braucht den Aufschrei der Anständigen, die sagen, wir wehren uns dagegen. Wir wehren uns im Übrigen auch dagegen. Es gibt ja die in Nadelstreifen, die in Parlamenten sitzen und diesen Hass sehen, der auch aufgeht. Und es gibt diejenigen, die als Gewaltbereite nach Tschechien fahren, dort Übungen machen, die Waffen und Patronen sammeln für den Tag X. Und da braucht es natürlich auch deutlichere Antworten des Rechtsstaates und der Verfolgungsbehörden.
Sprich, man müsste sich auch noch klarer gegenüber der AfD positionieren.
Ich glaube, man muss sich gegenüber allen Extremisten klar positionieren. Der Extremismus in Deutschland, der hat mehrere Gefahren. Der Rechte, der deutlich gewachsen ist. Heute ist ja der Bericht des Verfassungsschutzes gekommen. Auch Linksextremismus, Islamismus. Und es zeigt ja auch eins, gerade beim Islamismus, der hat im Übrigen sehr ähnliche Tendenzen wie der Rechtsextremismus. Also ein abgeschlossenes Weltbild, intolerant. Zum Teil sehr dubiose Vorstellungen und Unterstellungen, die dort unterwegs sind. Und wir haben mit einem großen Aufwand diesen Islamismus bekämpft, durch Überwachung, durch Repression, durch Prävention. Es gab auch eine Reihe von Lehren aus dem NSU. Also denken Sie mal zum Beispiel an die Einrichtung des gemeinsamen Abwehrzentrums gegen Rechtsextremismus und Terrorismus, eine neue Rechtsextremismus-Datei, eine Reform des Verfassungsschutzes, Gesetzes. Wir haben andere Schwerpunkte im Bereich politisch motivierte Kriminalität. Aber ich glaube, dass diese neue Qualität, die mit dem ersten Mordopfer ein Repräsentant des Staates, der hingerichtet wird, wir die Ressourcen noch erhöhen müssen. Das heißt Personal, das heißt Überwachung, das heißt im Übrigen auch intelligente Lösungen, um diesen Sumpf an Gewalt und Hass auszutrocknen. Das heißt Prävention und Repression und im Übrigen auch neue Befugnisse. Ich denke zum Beispiel an die Online-Durchsuchung, diese Chatforen, all diese Dinge. Das ist ja auch einer der Teile, an denen man sieht, wie sich in diesen Netzen radikalisiert wird. Auch dort brauchen die Sicherheitsbehörden neue Befugnisse. Im Übrigen auch im Nachgang. Es kann nicht sein und der Staat darf nicht erlauben, dass jemand hingerichtet wird, der für diesen Staat und für seine Werte, für den Rechtsstaat gestanden hat und anschließend im Netz auf ihm herumgetrampelt wird, auf dem Toten. Das geht nicht.
Was halten Sie denn dann von einem Vorschlag, den Bundesinnenminister Seehofer, aber auch Ihr Peter Tauber geäußert hat, Rechtsextremen die Grundrechte abzusprechen? Die Kanzlerin hat sich ja schon dagegen ausgesprochen. Was sagen Sie dazu?
Na, sie hat das differenzierter gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen uns jetzt alles anschauen. Und der Meinung würde ich mich eigentlich anschließen. Ich halte nichts von reflexhaften Ablehnungen, sondern man wird sich das jetzt alles anschauen. Und man muss dann sagen, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Wir sollten im Übrigen auch nicht dieses Ritual weiter pflegen, dass wir uns jetzt ein paar Tage empören und dann wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern wir müssen in der Gesellschaft, glaube ich, auch mal ein bisschen darüber diskutieren, auch politisch, dass wir Begriffe verwenden, die zu Demokratie gehören, die auch Demokraten verwenden, da zu zählen Anstand, Haltung, Patriotismus, Nation, europäische Gesinnung und auch einen anständigen Umgang mit Mitmenschlichkeit. Wir brauchen einen anderen Diskurs. Es muss einen Kodex geben, der darauf achtet, dass man Extremismus nicht versehentlich fördert oder dass man sich zu bequem ist und sagt, naja, ich lehne mich mal zurück. Ich habe auch manchmal in der Politik den Eindruck, dass der ein oder andere sagt, oh, das Thema will ich mir nicht auch noch an Land ziehen. Ich glaube, dass wir in einer Phase sind, wo die Demokraten auch über die Milieus hinaus den Graben überwinden müssen gegen Extremismus jeglicher Form.
Eine Frage habe ich noch, und zwar zum Thema Exit. Das ist ein Aussteigerprogramm, was vom Bund bislang finanziert worden ist. Darin sind wohl laut Angaben der Organisation in den letzten Jahren 600 Menschen aus der gewaltbereiten Szene herausgeführt worden. Die Finanzierung ist jetzt abgeschafft. Das heißt, dieses Projekt befindet sich in Abwicklung. Ist das nicht ein falsches Signal? Immerhin befinden sich derzeit wohl noch 100 Personen in diesem Programm.
Also ich habe ja von Repression und Prävention gesprochen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Aussteigerprogramme haben. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass nicht jeder, der Geld beantragt, Extremismus in intelligenter Weise bekämpft. Manchmal ist es auch so, dass nur die eigene Ideologie befördert wird. Aber ich habe großen Respekt vor denjenigen, die in die Problemzonen gehen, das direkte Gespräch suchen und die ehemaligen Extremisten zum Aussteigen bewegen. Und auf diese Leute aus der Praxis müssen wir in der Tat vielleicht noch viel besser hören und weniger auf solche, die dann theoretische und ideologische Papiere verfassen. Und deswegen gilt das Repression und Prävention. Und da sind die Aussteigerprogramme auch ein ganz wichtiges Thema.
Danke an Michael Brandt, Bundestagsabgeordneter und menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Sein Appell richtet sich an alle Demokraten, klarere Kante gegenüber jeglicher Form von Extremismus zu zeigen. Ein Programm für Aussteiger habe ich im Gespräch mit ihm erwähnt. Es gibt auch in Hessen verschiedene Initiativen, die zur Prävention arbeiten und Ausstiegshilfen anbieten. So zum Beispiel die Rote Linie, eine pädagogische Fachstelle für Rechtsextremismus in Marburg. Sie ist Anlaufstelle für gefährdete Jugendliche, für ihre Angehörigen, für Schule und Jugendarbeit. Und mit deren Leiter, Thorsten Niebling, habe ich gesprochen. Herr Niebling, haben Sie viel zu tun?
Ja. Ja. Wir haben, glaube ich, in den letzten beiden Jahren massive Zuwächse in der Fallarbeit und vor allem auch in der Bildungs- und Fortbildungsarbeit. Ja.
Was sind denn so die ganz grob skizziert, mal so drei Beweggründe für die eben meist jungen Menschen, wie Sie gesagt haben, sich der rechtsextremen Szene anzuschließen oder eben gegebenenfalls sogar gewalttätig zu werden?
Der Anschluss selber wird ja meistens vorbereitet dadurch, dass entweder bestimmte Mängel erlebt werden, also Bedürfnisse da sind nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, auch riskanten Erfahrungen oder aber, dass es von irgendwoher Druck gibt, weil die eigenen Lebensverhältnisse nicht kontrollierbar erscheinen, nicht erfolgreich sind in der Schule, in der Familie, irgendwie keine guten Bindungen haben oder Gewalt erfahren. Also es gibt Sachen, die drücken junge Menschen in die Szene und es gibt Elemente, die ziehen sie in diese Szene. Also Erfahrungen, Zugehörigkeiten und eine eindeutige Position, also die Möglichkeit auch wirklich für etwas einzustehen. Das sind natürlich schon attraktive Elemente.
Haben Sie das Gefühl, es gibt genug Angebote in Hessen?
Die Angebote in beiden Feldern sind in den letzten Jahren ausgebaut worden. Also die Fördersummen, die Personalstellen sind ausgebaut worden, die Angebote sind erweitert worden. Für den Bereich der gefährdeten Jugendlichen würde ich sagen, braucht es überall vor Ort sensible, zugehende, aufmerksame Fachkräfte. Das können Spezialangebote wahrscheinlich in dem Umfang gar nicht leisten, in so einem Flächenland. Ne? Aber es braucht eine Unterstützung für all diese Menschen, die im Alltag Kontakt haben. Und wir sind, glaube ich, so gerade so ein bisschen an der Grenze dessen, was wir auch gut abdecken können. So, wir lassen keinen jungen Menschen da alleine stehen, aber manchmal müssen wir es schon ein bisschen schieben.
Danke für das Gespräch an Thorsten Niebling von der Roten Linie, einer pädagogischen Fachstelle gegen Rechtsextremismus in Marburg. Es ist aber auch möglich, als Einzelperson sich zu dem Thema Rechtsextremismus zu verhalten. So zum Beispiel Oliver Gottwald aus Offenbach. Er ist Blogger und gilt als Kenner der Szene der Reichsbürger, einer kleinen, aber spätestens seit den Todesschüssen im nordbayerischen Georgensgmünd vor 3 Jahren gefährlichen rechtsextremen Gruppe. Er hat vor vielen Jahren angefangen, die Szene der Reichsbürger zu beobachten und sich dazu zu verhalten.
Ich sage, beobachte seit 13 Jahren, dass es stetig mehr werden, dass die Militanz ansteigt und auch ja, generell die Verbreitung der Thesen in der Öffentlichkeit viel größer und viel stärker geworden ist.
Wie gefährlich schätzen Sie dann die Szene ein?
Das ist schwierig zu sagen, weil es eine sehr heterogene Szene ist. Allerdings gibt es in dieser Szene die Extremisten, die nicht davor zurückschrecken, Waffen einzusetzen für ihre Ziele. Und ich sage mal, grundsätzlich sind es Staatsfeinde und Demokratiefeinde. Das ist per se schon gefährlich. Und wenn die dann noch Waffen besitzen und gewillt sind, die einzusetzen, dann halte ich das für sehr gefährlich.
Was wären denn Ihre Tipps? Wie könnte man damit umgehen? Sie sind ja nicht organisiert, es sind oft Einzelpersonen, Sie sind vor allem in sozialen Netzwerken unterwegs. Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie?
Genau, das ist schon soziale Netzwerke, soziale Medien ist genau ein gutes Stichwort. Also das ist das, wo die sehr aktiv sind, das ist das, wo sie oft versuchen oder es auch schaffen, neue Anhänger zu gewinnen, indem sie ihre Thesen verbreiten. Und man sollte sowas nicht unwidersprochen lassen und damit das funktioniert, dass so Sachen nicht unwidersprochen bleiben, muss man einfach aufklären. Also ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, was glauben die genau, warum glauben die das und warum ist das gefährlich. Also diese Reichsbürgerszene wird immer noch von vielen belächelt und vielleicht nicht wirklich ernst genommen, weil man die Hintergründe nicht kannte, weil nicht bekannt ist, dass es im Grunde diese sogenannte Reichsbürgerszene eine antisemitische Verschwörungstheorie ist, die davon ausgeht, dass das Deutsche Reich weiter besteht und die Bundesrepublik Deutschland ein irgendwie geartetes Konstrukt ist, was darüber gestülpt wurde, um das deutsche Volk zu knechten.
Und das verbreiten Sie dann auch so in allen möglichen Kanälen im Netz?
Genau, also es gibt unzählige Blogs, wo es die Theorien gibt. Es gibt YouTube-Channels, es gibt Twitter-Kanäle, die das verbreiten. Es gibt Facebook-Gruppen, gerade bei Facebook werden diese Artikel sehr schnell geteilt. Und wenn die unkommentiert stehen bleiben, ja, dann besteht die Gefahr einfach, dass Leute irgendwann sagen, immer wieder das Gleiche, steht da Tropfen, höhlt den Stein, ist vielleicht doch dran glauben. Also zu meiner Anfangszeit vor 13 Jahren, da war es einfach so, dass zu vielen Thesen oder Begriffen gab es nur Seiten dieser Bewegung. Also man hat das gesucht und hat 10, 20 Seiten gefunden, die alle das Gleiche gesagt haben. Und das ist der Punkt, wo man ansetzen muss. Da muss mindestens eine kritische Seite dabei sein, die sich mit dem Ganzen kritisch auseinandersetzt. Die Gegenstimme, die muss gehört werden.
Gut, aber es ist ja vielleicht auch für manche schwierig, die richtigen Argumente zu finden. Was wäre denn vielleicht auch Aufgabe des Staates oder der Politik, sich da noch mehr einzumischen und auch sich zu verhalten?
Ja, es ist schwierig. Die Aufgabe des Staates, der Politik ist in erster Linie, sie müssen diese Szene beobachten. Das tun sie. Das haben sie lange Jahre nicht getan. Inzwischen sind die Verfassungsschutzbehörden dazu übergegangen, sie zu beobachten. Sie müssen ein Auge drauf haben. Und auch da, den Staat sehe ich auch in der Pflicht, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu treiben.
Was könnte denn der Verfassungsschutz eventuell da auch noch für einen Beitrag leisten?
Es ist da auch schwierig. Wie gesagt, es ist eine sehr heterogene Szene. Es ist schwer zu fassen, wer gehört dazu. Also wenn ich jetzt einmal ans Regierungspräsidium Kassel schreibe, dass ich das Bußgeld nicht bezahlen möchte, was ich gekriegt habe, weil ich geblitzt worden bin, weil ich sage, das Ordnungswidrigkeitengesetz geht nicht. Dann ist das eine klassische Reichsbürgerthese. Aber bin ich deswegen schon Reichsbürger? Aber Sie sollten halt, und das machen Sie jetzt auch, man sammelt beim Verfassungsschutz Daten, die im Auge behalten, die tatsächlich wiederholt auffallen, zu gucken, wer von denen hat Waffenbesitz. Das ist lange Jahre vernachlässigt worden. Inzwischen ist man dazu übergegangen zu sagen, okay, wer diese Thesen anhängt, der ist Staatsfeind. Und wer Staatsfeind ist, sollte keine Waffen haben. Man nimmt ihnen die Waffen weg. Das ist ein wichtiger Punkt. Man muss die einfach auf dem Schirm haben. Man muss auch dafür sorgen, dass eine Vernetzung der Behörden stattfindet. Dass die Behörden untereinander wissen, ich habe es mit einem Reichsbürger zu tun, denn dann kann ich adäquat denen entgegnen. Ich muss vorbereitet sein. Ich muss wissen, dass ich mit einem Reichsbürger zu tun habe. Das gilt in erster Linie natürlich für Polizei, Gerichtsvollzieher, Vollziehungsbeamte, die an die Front müssen, die zu den Leuten hin müssen. Aber das gilt auch für die Leute im Büro. Und das geht nur, wenn die Behörden sich vernetzen. Und da ist meiner Meinung nach der Verfassungsschutz die Institution, die Informationen bündelt, aber auch weitergeben muss.
Aber es findet schon statt. Also es ist sozusagen nicht mehr so wie vor 13 Jahren, als Sie angefangen haben und das Problem mehr oder weniger völlig verharmlost worden ist.
Ja, das findet inzwischen statt. Leider mussten dafür Menschen sterben. Also es gab in Georgensgmünd diesen bekannten Zwischenfall, wo ein Reichsbürger auf SEK-Beamte geschossen hat. Und das war der Moment, wo man tatsächlich gemerkt hat, okay, das sind nicht nur harmlose Spinner, die wir belächeln können, sondern das sind knallharte Extremisten, die den Staat mit Waffen bekämpfen. Das kam spät, aber inzwischen, ja, ist ein Umdenken da. Das muss aber auch weitergehen. Es darf nicht dabei bleiben, dass man jetzt sagt, okay, wir haben da jetzt mal so ein Auge drauf, sondern man muss tatsächlich am Ball bleiben und dafür sorgen, wie gesagt, dass Informationen weitergeben, dass die Behörden vernetzen sich. Das ist wichtig.
Vielen Dank an Oliver Gottwald, Kenner und Beobachter der Szene der Reichsbürger. Immer noch unterschätzt der Umgang mit dem Rechtsextremismus. Das war das Thema und die Fragestellung der heutigen Sendung. Es ist klar geworden, sowohl Experten, PolitikerInnen als auch Initiativen sagen, es wird viel getan, aber immer noch nicht genug. Wer die Sendung Politik noch einmal nachhören will, findet sie unter hrinforadio.de als Podcast und kann sie dort auch herunterladen. Mein Name ist Anne Bayer.